Wir werden die Menschen zum Golf bringen, wenn sie Spaß haben auf unseren Anlagen. Wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir bei dem riesigen Freizeitangebot heute einfach schlechte Karten.
Eine neue Folge, lange Rede, kurzes Spiel. Ich begrüße euch, mein Name ist Konstantin Krüger. Heute zur Gast Michael Althoff. Er ist Senior Editor vom Golfmanager und zudem in diversen weiteren Golfprojekten unterwegs und hat einen sehr guten Überblick. Wir haben vor allem auch über Amerika und Golf gesprochen. Durchaus interessant, wie Michaels Ansichten dort sind. Und er hat ein ganz spannendes Projekt, wo es darum geht, wie man und wo man überhaupt heutzutage mit dem Hund auf den Golfplatz gehen kann. Auch durchaus interessant aus meiner Sicht und spannend zu hören. Und damit gehen wir dann direkt rein in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Michael.
So, wir gehen rein in einen neuen Podcast. Ich freue mich sehr drauf und sage guten Morgen, Michael. Grüß dich.
Ja, hallo Konstantin. Auch von meiner Seite schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Wo erwische ich dich gerade?
Tatsächlich an einem für mich ungewöhnlichen Ort in meinem Büro in Bensheim an der Bergstraße. Das noch bei strahlendem Sonnenschein. Ein Tag, in dem ich eigentlich draußen sein sollte und dem wunderschönen kleinen weißen Ball nachjagen könnte. Aber darauf kommen wir, glaube ich, auch noch im Laufe unseres Podcasts. Das ist der Unterschied zwischen Freizeit und Job.
Ja, so ist das. Wir sprechen, das sagen wir vielleicht gleich mal zum Start, wir sprechen in der Masterswoche. Wir sind am Mittwochmorgen, haben wir uns hier verabredet. Vielleicht kannst du erstmal sagen, wie kam es denn dazu, dass du in die Golfbubble so eingetaucht bist? Seit wann beschäftigst du dich schon mit den Schlägern und dem kleinen weißen Ball?
Ich habe eigentlich, jetzt hätte ich fast gesagt, einen typischen Weg in die Golfbranche genommen. Nämlich, ich bin auch ein klassischer Quereinsteiger. Mein Hintergrund ist an sich die Touristik. Ich bin von Hause aus Betriebswirt, habe in der Touristik meine ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt und das ist bis heute eben auch tatsächlich ein wichtiger Punkt meines beruflichen Umfelds. Wir arbeiten hier mit führenden Reiseveranstaltern, mit sehr vielen Reisevertriebsorganisationen zusammen, aber eben auch mit beispielsweise dem Deutschen Reiseverband, mit dem wir sehr viele Themen betreuen. Ja, und dann sage ich immer gerne, dann hatte ich tatsächlich, weil ich mache das Ganze ja schon seit vielen, vielen, nicht nur Jahren, sondern gar Jahrzehnten. Wenn wir jetzt keinen Podcast machen würden, diejenigen, die mich kennen, wissen, meine Haarfarbe hat inzwischen eine Farbe angenommen, die mich quasi optisch zum Vice-Präsident qualifiziert. Mhm. Und das bedeutet dann auch, ich habe dann irgendwann mal tatsächlich so als Berater da gesessen, habe gesagt, jetzt hast du mit deinem Unternehmen tatsächlich zwei damalige Golfkriege erfolgreich überstanden und dann gab es noch eine weltweite Finanzkrise. Aber die Touristik ist dreimal mit einem blauen Auge davongekommen. Was mache ich, wenn es mal irgendwas gibt, wo die Touristik entsprechend stärker betroffen wird? Mhm. Ja, und in der Zwischenzeit hatte ich angefangen, selbst Golf zu spielen. Auch das so in dem, ich glaube, für viele meiner Generation typischen Werdegang. In der Jugend sehr viel Ballsportarten gemacht. Also angefangen mal mit Fußball, dann über die Schule Handball, mit Jugend trainiert für Olympia. Als Wallau Massenheim das erste Mal deutscher Meister im Handball wurde, da waren viele meiner ehemaligen Klassenkameraden noch mit dabei. Mhm. Bin dann zum Tennis gekommen und habe irgendwann festgestellt, Tennis alleine macht relativ wenig Spaß. Weil immer nur den Ball gegen die Wand zu schlagen, ist wenig schön. Aber ich war immer derjenige von allen im Club, der sehr unverlässliche oder unzuverlässige war, weil ich natürlich durch meine berufliche Tätigkeit in der Touristik immer schon sehr, sehr viel unterwegs war. Und dann habe ich irgendwann mich gefragt, was kannst du alternativ tun? Wollte auch was haben, wo ich draußen bin. Und so kam ich zu Golf. Mhm. Und dann ergab sich es eigentlich durch einen Zufall mehr oder weniger, dass tatsächlich schon meine Lebensgefährtin und ich damals Hundehalter waren und wir dann immer geguckt haben, wo können wir denn unseren Hund mit auf eine Golfanlage nehmen? Und dann hatten wir mal kurz vor unserem Sommerurlaub eine 14-tägige Unterbrechung in einem Projekt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt nochmal was für die 14 Tage separat zu akquirieren, macht eigentlich auch keinen Sinn. Das ist doch eigentlich die Chance, tatsächlich eine Branche noch anzugreifen, die tatsächlich sehr ähnlich ist zur Touristik, die auch viele Gemeinsamkeiten hat. Ich meine, bei uns in Deutschland nicht ganz so stark, aber weltweit ist Golftourismus ein ganz, ganz starkes Element, auch in der touristischen Vermarktung. Und dann haben wir damals angefangen und haben das Portal Golf mit Hunden gegründet. Damals habe ich gedacht, ist eigentlich ein absolutes Randthema, bis ich dann später gemerkt habe, nämlich nach besagtem Sommerurlaub, nee, ist doch nicht so ein Randthema. Das interessiert in Deutschland und auch im angrenzenden europäischen Ausland sehr viele. Über dieses Thema Golf mit Hunden kam ich dann mit ganz, ganz vielen Partnern in der Branche in Kontakt, mit Golfanlagen auf der einen Seite, aber eben auch mit dem Golfmanagementverband, bei dem ich inzwischen Mitglied bin, und kam so auch mit dem Golfmanager eben der Fachzeitschrift ins Gespräch. Und daraus hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt dann, weil wir einfach sehr viele Schnittmengen entdeckt haben zwischen der Touristik einerseits und andererseits eben der Golfbranche. Und was aber geblieben ist wirklich und bis heute, wir sind auch nach wie vor in der Touristik tätig, ist aber tatsächlich, dass ich einen sehr starken Fokus habe auf das sogenannte B2B-Segment, also mehr sozusagen die Golfbranche. Der Golfspieler ist etwas, was sich bei uns erst so in letzter Zeit als zusätzlicher Sidestep entwickelt hat.
Ja, spannend. Und du hast das angesprochen. Man findet das natürlich auch. Ich habe mir natürlich auch noch mal ein paar Sachen angeguckt in Vorbereitung. Das Thema Hund, Golf mit Hunden. Was hat sich da getan aus deiner Sicht in den letzten Jahren, seitdem du das vielleicht auch, wie du eben geschildert hast, so im Fokus hast?
Also was mir immer sehr wichtig ist bei dem Thema, ist auch mit unserem Portal, wir wollten immer informieren und nicht missionieren. Ich habe absoluten Respekt, wenn entweder Anlagen oder aber auch einzelne Golfer das nicht möchten. Mir ist nur immer wichtig gewesen zu sagen, was sind mögliche Konsequenzen? Und eine ganz wichtige Konsequenz, die wir eben haben, ist gerade in touristischen Regionen, dass Golfer die Entscheidung, ob sie eine bestimmte Anlage spielen oder nicht spielen, sehr stark danach treffen, ob sie ihren Hund mitnehmen können. Weil wenn ich auf Reisen bin, dann kenne ich in der Regel keine Hundesitter oder Hundepension vor Ort. Den Hund aber während der Dauer einer Golfrunde im Auto lassen, um Gottes Willen. Selbst es gibt ja ein paar Anlagen, die haben sogenannte Hundeparkplätze. Ganz offen, ich kann da nur dringend von abraten. Also,
Weil?
Naja, wie auch die katholische Kirche in vielen hunderten Jahren festgestellt hat, die Erde dreht sich. Das heißt, es gibt eben ganz, ganz wenige voll beschattete Parkflächen. Eine ganz große Ausnahme ist in Herzogenaurach der dortige Golfclub. Da hat man tatsächlich einen Carport geschaffen für Hunde. Aber ansonsten ist es halt tatsächlich so, einen Hund so lange im Auto zu lassen, um Gottes Willen, das ist eine Qual für das Tier. Ja. Und ihn alleine im Hotelzimmer zu lassen, finden zum einen viele Hotels nicht wirklich schön und auch viele Hunde nicht wirklich schön. Da können dann die Folgekosten doch ein bisschen ins Exorbitante steigen, wenn der Hund anfängt, das Zimmer nach eigenen Vorstellungen umzugestalten. Und deswegen ist dann die schlichte Entscheidung zu sagen, wo kann ich meinen Hund mit auf die Runde nehmen? Und ich glaube, was sehr viele gemerkt haben, wir haben nämlich tatsächlich festgestellt, dass die Anzahl gerade auch in Deutschland deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Und was wir aber immer wieder eben einfach merken, ist so dieses Vorurteil nach dem Motto, der Hund benimmt sich nicht auf der Runde. Das löst sich ganz einfach, wenn der Hund tatsächlich, und solche Hunde gibt es mit Sicherheit, überhaupt nicht sozusagen golfkompatibel ist, dann nimmt ihn jemand gar nicht erst mit auf die Runde. Also da ist die persönliche Motivation, eine schöne Runde spielen zu können, glaube ich, groß genug. Und es gibt ja auch mittlerweile entsprechend tatsächlich entsprechende Kurse speziell, um Hunde auf Golfrunden vorzubereiten. Man kann das natürlich mit ein bisschen Erfahrung auch selbst übernehmen. Aber tatsächlich, was wir feststellen ist, es lockert sich immer mehr. Es hat mittlerweile Eingang gefunden in Startzeitenbuchungssysteme. Da kann ich heute tatsächlich angeben, ob ich einen Hund mitbringe. Ich kann auch tatsächlich angeben bei einigen Systemen, ob ich vielleicht nicht möchte, dass ein Hund bei mir in der Gruppe mit ist, weil ich vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht habe. Es gibt ja unterschiedliche persönliche Hintergründe in dem Segment. Aber wir stellen fest, das ist so einer der Punkte, wo wir wirklich sagen, da hat sich Deutschland insofern positiv entwickelt, weil es einfach offener geworden ist für bestimmte Varianten, die wir haben, dass man Hunde bei Turnieren nicht mitnehmen kann. Das ist für uns zum Beispiel überhaupt kein Problem. Denn ich sag mal, da geht es auch eben tatsächlich um ein paar andere Dinge als auf der normalen Freizeitrunde.
Ja, total spannend. Ich bei dem Thema, es hat ja am Ende, wollen wir heute ja auch drüber sprechen, sowas wie sich Golfanlagen oder Golfclubs vielleicht auch, du hast eben schon das Wort öffnen angesprochen, also wie man mit diesem ganzen komplexen Thema Kostendruck und so weiter und so fort umgeht. Aber am Ende hat sowas ja auch, wenn du dieses Thema mit den Hunden ansprichst, hat ja auch eine Auswirkung am Ende für Golfclubs, wenn sie Wege finden, damit umzugehen und Angebote zu schaffen, kann das ja für einen Golfclub am Ende nur positiv sein.
Absolut, zumal es ist auch, was viele denken immer, das ist mal salopp gesagt so neumodischer Kram, ist es nicht. Wer also beispielsweise Golf auf der Insel spielt und ins Home of Golf geht, wird feststellen, dass beispielsweise auf dem Old Course in St. Andrews, aber auch bei dem sogenannten Birthplace of the Open, also dem Prestwick Golf Club, es überhaupt kein Problem ist, seinen Hund mit auf die Runde zu nehmen. Das gilt übrigens für alle Plätze in St. Andrews des Links Trust. Man ist da absolut hundefreundlich. Die haben sogar die Vorschrift zu sagen, der Hund muss nicht mal angeleint sein. Da bin ich immer ganz ehrlich ein bisschen vorsichtiger und sage, ein bisschen Instinkt ist im Hund immer drin. Und wenn dann der Hase oder das Karnickel mal übers Fairway rennt, dann kann es doch ein bisschen schwieriger werden, das Tier unter Kontrolle zu halten. Deswegen empfehlen wir immer doch schon, das ganze Thema mit Leine entsprechend anzugehen. Aber das ist etwas, was wirklich im Golfsport eine Tradition hat. Nur wie so vieles bei den Schotten, die reden da nicht drüber. So wie der Schotte auch nicht darüber redet, dass man auf Linksplätzen einfach selbst 4 Stunden Rundenzeit für viel zu lange hält, weil die Wagen halt sehr, sehr eng beieinander liegen. Aber das sind eben so ein paar schöne Unterschiede, die man dann irgendwann mal international feststellt.
Gibt es ansonsten noch Plätze, Orte, Länder, wo du sagst, da kann man sich vielleicht ein bisschen was abgucken bei dem Thema, wie gehe ich mit Hunden um, wie kann ich die mit auf die Runde nehmen?
Gibt es 2 Länder in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, die da wirklich vorbildlich mit dem Thema umgehen. Das sind einmal unsere Kollegen in Österreich, die sehr, sehr viele Plätze haben, die hundefreundlich sind. Da merkt man auch wieder den Bezug zum Tourismus. Golfen in Österreich ist ganz, ganz stark natürlich auch Tourismus geprägt. Und auf der anderen Seite, und das ist in Deutschland relativ wenig bekannt, Frankreich. In Frankreich sind sehr, sehr viele Anlagen hundefreundlich. Und auch da, das geht da völlig geräuschlos. Man gibt das an, man nimmt seinen Hund entsprechend mit. Man ist natürlich dafür verantwortlich, was das Tier auf der Runde macht. Aber das klappt wirklich ganz, ganz hervorragend dort.
So, und dann hast du eben schon kurz bei der Historie, als du ausgeholt hast, den Golfmanager angesprochen. Lass uns doch darüber auch mal kurz sprechen. Da schreibst du regelmäßig Artikel für das Printmagazin. Vielleicht die erste Frage, wie wichtig ist das aus deiner Sicht, dass es dieses Angebot nach wie vor gibt? Viele sagen ja, Print ist ja nicht tot, aber es ist irgendwie kompliziert mit Anzeigen und so weiter und so fort, Druckkosten. Ich finde, für gewisse Segmente und vielleicht auch für eine spitze Zielgruppe wirkt Print sicherlich immer noch. Wie oft bist du da im täglichen Doing sozusagen damit beschäftigt, diese Artikel auch zu schreiben?
Erstmal vom Grundsatz her, ich habe auch, was Schreiben betrifft, sozusagen eine Historie, die in der Touristik begann, weil wir eben schon dort sehr intensiv mit Fachjournalen zusammengearbeitet haben. Und ich habe da sozusagen on the job so eine zweite Art Ausbildung noch genossen, weil ich sehr, sehr gute Mentoren hatte, die mir sehr, sehr viel in der Hinsicht beigebracht haben. Und das ging dann irgendwann so weit, dass wir zum damaligen Zeit noch wirklich auf Messen vor Ort produziert haben. Deswegen kenne ich auch noch so Systeme wie Leonardo. Und ich denke auch immer noch in Zeichen. Ich denke nicht in Seiten und Ähnliches mehr. Ich denke immer noch sehr klassisch in Zeichen. Ja, und mit dem Golfmanager hat das eigentlich mal damit angefangen, dass der Stefan Vogel eben und ich uns zusammengesetzt haben und mal überlegt haben, so wo man eventuell noch zu dem Heft ein bisschen was beitragen könnte. Und wir waren eben damals der Meinung, dass so ein bisschen das ganze Thema Betriebswirtschaft, Marketing schon etwas, wo man noch ein bisschen ausbauen könnte. Aber die Zusammenarbeit hat sich inzwischen so weit entwickelt, dass ich formal jetzt auch ja den Titel da des Senior Editors eben trage. Das heißt, ich unterstütze die Kollegen so ein bisschen auch bei der inhaltlichen Konzeption und schreibe eben auch regelmäßig, ich habe es neulich mal abgezählt, so irgendwie zwischen 4 und 8 Beiträgen unterschiedlicher Länge pro Ausgabe. Und ja, das nimmt dann halt auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch als früher. Aber um deine Frage zu beantworten, wie wichtig ist Print? Ich sage da ganz offen, eine Branche, die keine Fachmagazine mehr hat, die ist tot. Weil wenn ich keine Plattform mehr habe, in der ich auf einer Fachebene kommunizieren kann, dann wird es schwierig. Und wir wissen auch aus Umfragen von unserem Partner, dem GMVD, dem Golfmanagementverband, dass die tatsächlich die Mitglieder eben dieses Magazin weiterhin als ihre wichtigste Informationsquelle ansehen. Und das finden wir ganz offen im Zeitalter von Internet, Foren und was es alles gibt, schon einen ganz beachtlichen Erfolg. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und das zeigt so ein bisschen die Diskussion, du hast ja auch gerade skizziert, wir neigen halt sehr stark dazu, eigentlich nicht über den Kern zu diskutieren, sondern Erscheinungen. Ich sage ganz offen, ich persönlich finde die Frage Print oder Online, das ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist erstmal der Content. Es gibt immer unschlagbare Vorteile, die Print hat. Ich kann beispielsweise damit halt auch zur Not mal eine Mücke erschlagen. Das ist ein bisschen schwierig oder kostenintensiv, wenn ich das mit dem iPad mache. Und tatsächlich, ich finde das sehr spannend, du hast hinten Print hängen hinter dir. So, und das Erste, was ich gemacht habe, als wir uns heute live eingeschaltet haben, ich habe immer drauf geschaut und gesagt, oh, was ist denn da, was steht denn da drauf? Und es ist die German Challenge bei Corbin Jan Kofler, ja immer schon seit langem sehr erfolgreich beheimatet. Und das ist, glaube ich, ein unschätzbarer Vorteil. Was wir immer gerne vergessen ist, online ist passiv oder schön Marketing-Sprech. Online ist halt etwas, was nur über Pull funktioniert. Ich muss es aktiv aufrufen, damit ich die Information kriege. Wir flattern mit dem Golfmanager mit jeder Ausgabe erstmal bei jedem auf dem Schreibtisch. Und unsere Herausforderung ist es eben immer, schon alleine mit der Titelseite dann so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen, dass die Leute über die erste Seite bitte hinauskommen. Und wenn wir dann so sehen, was da eben entsprechend auch an Feedback kommt, scheint uns das immer wieder zu gelingen. Obwohl natürlich auch das gilt, ich glaube, für alle Printmagazine, aber ehrlich gesagt auch für Online-Publikationen. Es ist ein stetiger Kampf um Unterstützung. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, da sind wir sensationell unterwegs. Wir würden uns auch über die ein oder andere Unterstützung mehr aus der Branche heraus freuen. Aber man darf eben auch nicht vergessen, Deutschland ist, was Golf betrifft, halt auch ein Markt, der relativ wenig eigene Unternehmen hat, die hier tätig sind. Also von daher sind wir auch so ein bisschen immer darauf angewiesen, Partner aus dem Ausland für irgendwelche Aktivitäten zu begeistern. Und das ist natürlich nochmal eine Schippe mehr, als wenn man hier Partner vor Ort hat, die aus der Region kommen eventuell oder so. Da sind andere Printmedien ein bisschen vielleicht im Vorteil. Ich sage jetzt mal zum Vergleich die Touristik. Mein Deutschland ist der stärkste Markt für Reiseveranstalter weltweit. Da hat man dann doch ein bisschen anderes Potenzial, beispielsweise für Anzeigen.
Ja, spannend. Also ich kann dir natürlich sagen, hier wird es auch bei uns in Wiesbaden, liegt es überall auf den Schreibtischen. Es wird regelmäßig gelesen und ja, ohne zu viel zu spoilern. Aber wir beschäftigen uns auch gerade jetzt nochmal, seitdem ich da bin, damit, so wie gehen wir mit Print-Publikationen um? Muss es nicht in Zukunft vielleicht auch nochmal wieder 3-4 Mal im Jahr was geben vom DGV? Das gab es ja auch mal, wo man gewisse Themen nochmal aufbereitet, die man vielleicht auch schon im Digitalen schon mal hatte, aber das heißt ja nicht, dass man sie nicht auch nochmal in Print verarbeiten kann. Und so wie du das sagst, das Thema Content ist eigentlich das, worum es geht, also zu gucken, was ist eigentlich interessant und dann zu überlegen, wie sind die Kanäle und die Ausspielmöglichkeiten. So, und dann, ich hatte schon angekündigt, wollen wir natürlich über so die Aktualität sprechen und das interessiert mich brennend. Ich habe ja auch die letzten Folgen durchaus mit Journalisten gesprochen, die nicht aus dem Golf kommen, aber selber eine Leidenschaft haben, und die haben immer einhellig gesagt, ja, das muss sich weiter öffnen und wir müssen breiter werden und in der Mitte der Gesellschaft ankommen und für Kids und Jugendliche mehr machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das stimmt auch alles. Das ist gerade mal ein Telefonat, wo einer dann auch gesagt hat, so ja, ich habe das auch alles gehört und finde das alles gut und so, aber eigentlich müssten wir mal darüber sprechen, wie das alles finanziert werden soll, was die Leute da so sagen, wo ich dann auch gesagt habe, ja, gutes Thema. Aber dahingehend erstmal an dich die Frage, wie blickst du aktuell auf den deutschen Golfmarkt?
Vielleicht eine Bemerkung vorab, weil du gerade eben gesagt hast, die müssen sich öffnen und so weiter. Ich sag's mal bewusst ein bisschen provokativ. Ich glaube tatsächlich, in der Wahrnehmung wird ja teilweise verwechselt, wie Golfanlagen sich präsentieren und wie Golfer sich präsentieren. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich behaupten, dass wir in Deutschland alles nur antiquierte Golfanlagen hätten, die überhaupt kein Interesse hätten, dass da neue Mitglieder kommen, sondern ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen, und das war ein echter Kulturschock für einige Golfer, gerade in der Corona-Zeit. Da trifft eben eine Generation an Golfern mittlerweile auf eine neue Generation an Golfern. Und das sorgt wie in allen anderen Sportarten auch, aber wie auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen natürlich für Reibungen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Denn wir sind als Golfnation, obwohl wir positiv uns entwickelt haben in den letzten Jahren, wir sind aber immer noch so klein, dass wir wenig Möglichkeiten haben, dass man sich jetzt wirklich spezialisieren kann als Golfanlage. Also ich sag mal, jetzt nur tatsächlich den Best-Ager Golfclub oder nur den Kiddie Golfclub zu gründen, das wird in Deutschland nicht funktionieren. Da gibt es andere Nationen, die haben diese Möglichkeiten aufgrund der schieren Masse an Golfern viel eher. Wenn ich aber jetzt mal nochmal auf deine Frage komme, was ist mit Deutschland? Das Erste, was mir immer wieder auffällt, und das ist tatsächlich etwas, was mir auch Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausland bestätigen, ist tatsächlich, wir haben in Deutschland eine wahnsinnige Fixierung auf Preise. Ich kenne weltweit kein einziges Land, in dem so viele Rabattsysteme unterwegs sind. Ich kenne auch kein Land, in dem Golfanlagen tatsächlich, wenn sie Rabatte geben, an so vielen Rabattsystemen teilnehmen. Wir haben das mal für eine touristische Region untersucht. Also die haben nicht nur an einer Golfanlage an einem Rabattsystem teilgenommen, sondern gleich an 5 bis 7. Und das aber in Kombination mit einer vergleichsweise geringen Angebotsdifferenzierung. Und das macht es eben auch Menschen, die sich für Golf interessieren, teilweise so schwer, weil es eben sehr schwierig ist zu sagen, ja, wo ist denn jetzt der Golfclub, der sich besonders eignet, wenn ich, was weiß ich, eine junge Familie bin und wir wollen alle golfen, wer ist denn da geeignet? Oder was ist tatsächlich, wenn ich Senior bin, habe gerade meine Pension erfolgreich begonnen und jetzt möchte ich mich auch noch dem Sport mit dem kleinen weißen Ball beschäftigen? Das ist das eine. Das Zweite, was mir eben auch immer wieder auffällt, ist, wir neigen auch so ein bisschen dazu, und das ist, glaube ich, eine deutsche Grundhaltung, immer zu sagen, das, was im Ausland ist, das können wir in Deutschland nicht übernehmen. Also unsere Bereitschaft, aus dem Ausland zu lernen, ist, glaube ich, ein bisschen geringer in der Golfbranche, als sie in anderen Branchen ist, obwohl wir ja eigentlich ein sehr kulturell durchmischtes Land sind. Das führt dann auch beispielsweise dazu, was für mich bis heute unverständlich ist, wir haben keine echten Resorts. Also was wir häufiger mal haben, ist, wir haben ein Hotel und einen Golfplatz. Aber wer mal in einem richtigen Resort war, beispielsweise in den USA, der wird dann ganz schnell merken, das sind eben andere Konzepte. Das ist wirklich, da ist ein Resort eine Einheit. Bei uns ist es so ein bisschen die Addition verschiedener Leistungen. Da spielt aber auch mit rein, dass wir in Deutschland auch eine sehr starke Tendenz zum Outsourcing haben. Also ich habe manchmal so den Eindruck, in Deutschland ist man besonders froh, wenn man die Gastronomie und viele, viele andere Dinge, den Pro-Shop outsourcen kann, dass man daraus eigentlich, wenn man es selbst betreibt, tatsächlich auch ein wunderschönes Gesamtpaket schnüren kann, ist dann eben etwas, ja, was dann doch so ein bisschen aus dem Fokus gerät. Was mir weiterhin auffällt, ist tatsächlich, wir legen relativ wenig Wert auf das Thema Erlebnis auf einer Golfanlage. Also bei uns steht immer noch der Platz viel mehr im Vordergrund der Diskussion als die Frage, was passiert auf und abseits des Platzes. Und wir haben auch einen sehr, sehr starken Fokus auf Mitglieder und weniger so auf Gastspieler. Und das bringt so ein bisschen, was ihr ja auch beim DGV immer wieder gerne mal in so Umfragen erhebt, dieses Thema der Willkommenskultur rein. Und da muss ich wirklich sagen, das kenne ich aus dem Ausland einfach anders. Auch da gibt es sensationelle, traditionelle Mitgliederclubs, aber bei denen sind Greenfee-Spieler beispielsweise und die Vermarktung von Greenfees ein wesentlicher Bestandteil. In Irland gibt es ganz tolle Golfanlagen. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, traditioneller Linksgolfclubs, Dukes. Da hat man mit den Mitgliedern aktiv gesprochen und gesagt, passt mal auf, wir können euren Beitrag extrem niedrig halten, wenn wir bestimmte Startzeitfenster blocken, damit hier Gäste in Irland vor allen Dingen im Sommer aus den USA spielen können. Das akzeptieren die Mitglieder, weil sie da eben dann auch für Preise spielen können, das ganze Jahr über als Mitgliedsbeitrag, der einfach deutlich unter dem liegt, selbst was wir hier in Deutschland zum Durchschnitt entsprechend aufrufen. Und was mich aktuell so ein bisschen umtreibt, ganz offen, ist die Sorge, dass wir dieses Phänomen des Off-Course-Golf ein bisschen verschlafen. Also im Ausland wird mittlerweile viel, viel stärker, gerade im größten Markt der Welt, in den USA, differenziert nach On-Course-Golf und Off-Course-Golf. Wir diskutieren immer noch nach Mitgliedschaften, Hologramm, Nicht-Hologramm und um Gottes Willen Fernmitgliedschaft und alles, was dazugehört. Das ist eine Diskussion, die ich in der Form mittlerweile im Ausland überhaupt nicht mehr erlebe. Aber was wir sehen, ist, dass einfach Off-Course-Golf ein ganz, ganz wichtiger Trend ist, stärker wächst als On-Course-Golf und aber auch tatsächlich die Quelle Nummer eins ist, um Menschen zum On-Course-Golf zu bringen. Und deswegen glaube ich, ist das ein ganz wesentliches Thema, mit dem wir uns auch in Deutschland in den kommenden Jahren auseinandersetzen sollten.
Okay, mega spannend. Erste Rückfrage, die ich habe, würdest du denn sagen, weil ich glaube auch, das merke ich bei mir in meiner in meiner mit Freunden und Leuten, die ich lange kenne, wo wir dann natürlich auch hin und wieder mal über Preise sprechen, über Mitgliedschaften. Ich sage dann aber immer relativ schnell, nicht nur, weil ich jetzt beim DGV arbeite, ja, also das heißt nicht zwingend, dass das alles teurer ist, als wenn ich mein Kind zum Hockey oder Tennis oder Paddle gebe oder so. Also es ist ja nicht so, dass das nicht alles irgendwie was kostet. Also denkst du das auch, dass es nach wie vor bei vielen Menschen so ist, dass sie denken, irgendwie Golf ist einfach zu teuer? Obwohl es gar nicht so ist. Also damit will ich nicht sagen, dass es günstig ist, verstehst du? Aber es ist ja trotzdem, es gibt ja schon ganz, ganz viele Modelle, wo ich immer denke, okay, das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass es einfach noch mehr Menschen wissen müssen, dass es die gibt, um dann einfach nicht im Kopf zu haben, ach, Golf ist nur elitär und deswegen teuer und deswegen ist das nichts für mich.
Also die Frage des Preis-Images ist eine ganz entscheidende Frage. Ich sag mal, ich werde nie vergessen, für mich einer der schönsten Sprüche von Robert Lemke ist, der mal gesagt hat, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich hart erarbeiten. Vor dem Hintergrund, wir sind nun mal ein Land, in dem eine Neiddiskussion sehr schnell entsteht und in der eben auch dann, wenn Menschen sich bestimmte Dinge gönnen, das auch sehr schnell zu Neiddiskussionen führt. Beste Beispiel immer noch ist das Auto. Wenn bei uns einer mit einem dicken Porsche oder Mercedes irgendwo vorfährt, dann hat man ganz schnell eine Neiddiskussion, egal ob das privat oder auch geschäftlich ist. Das ist in den USA ein bisschen anders. Da heißt dann, hey, dieser Mensch muss hart arbeiten, damit er sich sowas leisten kann. Und ich glaube, wir haben im Golf so ein bisschen das Problem, dass natürlich in der Wahrnehmung vor allen Dingen die Glamour-Welt ist. Und jetzt fängt es schon einfach mit so einem Thema an, wie wenn man irgendjemand, der eigentlich wenig mit Golf zu tun hat und der hört dann, dass einer am Wochenende ein Turnier gewonnen hat, von dem er noch nie was gehört hat und dafür hat er 1,8 Millionen an Preisgeld bekommen, da ist es nicht ganz so schwer, dass dann eine Assoziation entsteht und sagt, wow, das muss ja auch alles irgendwie verdient werden, da ist Golf vielleicht dann doch gar nicht so eine preiswerte Sportart. Genauso auch, wenn ich natürlich immer schaue, die neuesten Modelle, die in den Publikumszeitschriften an Schlägern und so weiter beworben werden. Ja, wenn ich immer das neueste Equipment haben möchte, kann Golf eine sehr kostenintensive Variante werden. Was man aber, glaube ich, so ein bisschen einfach bei dem ganzen Thema eben vergisst, ist, es gibt, und da nehme ich einfach mal das Skifahren als Vergleich, es gibt ja sehr viele Einflussmöglichkeiten, wo ich selbst bestimme, wie hoch quasi meine Investition ist. So, und das fängt halt damit an. Und das ist so ein bisschen immer eben das, warum ich sage, ich finde die Diskussion so mit Mitgliedschaft und Nicht-Mitgliedschaft ein bisschen problematisch. Es gibt halt einfach eine Menge Menschen, die entweder sagen, ich möchte möglichst viele Plätze kennenlernen oder einfach, ich habe so wenig Zeit, weil vielleicht noch schulpflichtige Kinder und ähnliches mehr, andere Hobbys, ich komme einfach selten zum Golfspielen. Und da ist mir wichtig, dass man auch denen eben erklärt zu sagen, es gibt, und ein schönes Beispiel ist immer hier die VCG, es gibt wirklich niederschwellige Angebote, mit denen ich das machen kann und wie oft ich einen Platz spiele und vor allen Dingen auch, welchen Platz zu welchem Greenfee ich spiele, das kann ich dann ja frei wählen. Wenn ich natürlich überall auf der Welt die Top-Plätze spielen möchte, ja, dann wird auch das Greenfee irgendwann mal ein bisschen hochpreisiger. Aber das ist meine freiwillige Entscheidung. Aber was ich zum Beispiel immer so ein bisschen vermisse, ist, ich habe das beim Skifahren mit meinem Sohn kennengelernt. Der hat damals, kann man ja ganz offen sagen, das war hier bei uns in Mannheim, das Engelhaus und Sport Angebot. Da hat man einmal ein paar Skier gekauft für Kinder und konnte dann jedes Jahr, wenn die Kinder gewachsen sind, die Skier gegen ein anderes Modell eintauschen, hat dafür so eine Art im wahrsten Sinne Service-Fee, weil die Skier eben entsprechend gewartet wurden, gezahlt. Und so konnten eben die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes mitwachsen mit ihrer Ausrüstung. Ich glaube, sowas wäre auch im Golfbereich einfach hilfreich, weil wenn ich, sagen wir mal so, Kinder wachsen sehr schnell, alle anderthalb Jahre ein neues Schlägerset für die Kinder kaufen darf, dann sind wir schon wieder bei dem Thema, okay, da wird es dann irgendwann kostenintensiv. Und ich glaube ganz generell, dass wir für Einsteiger dieses ganze Thema Leihausrüstung noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen könnten, weil das ist wie beim Skifahren eben. Deswegen vergleiche ich das gerne damit. Wenn ich nur einmal im Jahr eine Woche Ski fahre, dann bin ich in der Regel besser bedient, wenn ich mir Skiausrüstung vor Ort leihe. Von den Vorteilen beim Transport mal ganz abgesehen. Aber ich habe dann tatsächlich neuere Modelle und die auch immer zu üblicherweise recht akzeptablen Raten im Vergleich zum Kauf.
Spannend. Und dann das Thema Off-Course, finde ich total hochspannend. Erstmal die Frage, zählst du da solche Angebote wie Topgolf und so auch dazu oder ist das nochmal was anderes? Okay, also das gehört für dich dazu.
Also ich will mal so sagen, wir haben ja immer diese schöne Frage, was ist Golf? Und ich kenne tatsächlich eine ganze Menge Menschen, die immer sagen, ja, Topgolf, das ist doch kein Golf. Mhm. Ich stelle dann immer die Frage, was ist denn Golf? Und Golf ist für mich nämlich tatsächlich in erster Linie einfach etwas, wo ich mit einem bestimmten Gerät, nämlich einem Schläger, auf ein bestimmtes weiteres Gerät, nämlich den Ball, spiele. Dass ich das auf virtuelle Hindernisse tue, das ist das, was Topgolf ausmacht. Was ich jedem immer nur empfehle, und das ist sowieso etwas, wo ich extrem zu neige, ich sage immer, bevor ich über irgendetwas urteile, schaut es euch an. Und das ist auch wirklich bei Topgolf der Fall. Selbst auf einer PGA-Show in den USA, die ja jedes Jahr in Orlando stattfindet und die so das Mekka des professionellen Golfs ist auf dieser Welt. Ich liebe es, dort zu Topgolf zu gehen, mich einfach hinzustellen oder hinzusetzen. Und dort sieht man erfahrene PGA-Pros mit Menschen gemeinsam in einer Bay spielen, die vorher noch nie einen Ball geschlagen haben. Und das Reizvolle an diesem Off-Course-Golf ist einfach, dass man das Spiel damit so gestalten kann, dass die Leute gar nicht erst den harten Weg des klassischen Golfspiels gehen möchten oder müssen, sondern sie können sofort Erfolgserlebnisse haben. Weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt. So eine der genialen Ideen bei Topgolf ist, dass man in die Etage geht. Das heißt, ich kann eigentlich gar nichts tun, wenn ich von ganz oben beispielsweise von der zweiten Etage aus abschlage. Der Ball fliegt immer und sei es nur nach unten. Wer mal mit Golf traditionell angefangen hat, ich kann mich selbst noch erinnern, ein Erfolgserlebnis, als der Ball das erste Mal richtig flog. Und das sind eben Dinge und dann eben auch die Möglichkeit, dass man mit Punkten arbeitet. Ja, für die weiter entfernten Hindernisse gibt es mehr Punkte, aber es gibt eben für die nahegelegenen Hindernisse entsprechend andere Punkte, sodass man auch mit dem schönen, konsequenten Aktion Eichhörnchen Punkte sammeln kann und dann trotzdem ein gutes Ergebnis erzielt. Wohingegen vielleicht derjenige, der auf das weiter entfernte Hindernis, weil hey, ich spiele ja schon lange Golf, da gar nicht mal entsprechend erfolgreicher abschneidet. Was wir aber vor allen Dingen, glaube ich, von dem Off-Course-Golf à la Topgolf lernen können, ist tatsächlich zu sagen, da wird das gefördert, was eigentlich mal eine Domäne von Golf war, nämlich, wie das heute so schön heißt, Community, soziale Aspekte. Man ist dort mit Freunden. Mir ist das besonders aufgefallen, als ich das erste Mal auf der Topgolf-Anlage in Wien war. Dort waren an einem Freitagabend, ich war der absolute Oldie, alles andere waren wirklich sehr junge Menschen, ich würde mal sagen mit Sicherheit 80% unter eben tatsächlich sogar 40 Jahren. So, und die haben sich dort mit Freunden getroffen und dann hat man das, und das machen die ganz hervorragend bei Topgolf, dann hat man die Menschen mal da herangeführt. Es gibt noch einen ganz anderen Bereich, der bei uns auch Off-Course-Golf ist, aber er wird, wenn wir ehrlich sind, gerne ein bisschen belächelt von uns Normalgolfern, Minigolf. In Frankreich, die Blue Green Gruppe, die hat sich mal entschieden, ganz viele ihrer Anlagen mit Minigolfplätzen auszustatten. Und wer sich mal anschaut, Tiger Woods hat ja da ein Unternehmen extra für gegründet, Popstroke, wie man auch Minigolf heute modern gestalten kann, vom Design, aber auch vom Service. Popstroke beispielsweise hat Getränkeständer an jeder Spielbahn. Und wenn ich was zu trinken haben will, bestelle ich das und die sehen entsprechend an der Bar, an welcher Spielbahn bin ich denn gerade, weil es eben alles appgesteuert läuft und bringen mir mein Getränk direkt dorthin, wo ich gerade bin. Nicht ich gehe an irgendeine Bar und hole mir etwas. Also das sind ganz andere Servicephilosophien, die natürlich im Kleinen deutlich leichter umzusetzen sind als auf großen Golfanlagen. Und deswegen dieses ganze Thema Off-Course-Golf, das ist einfach das, was es uns ermöglicht, Menschen für den Kernbereich, nämlich auch mit einem Schläger auf einen kleinen Ball zu schlagen, erstmal zu begeistern. Und das mit klassischen, ganz niedrigen Einstiegsschwellen. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis. Und deswegen macht das so einen Spaß, weil es geht den Leuten eben in erster Linie um Spaß, es geht um Erlebnis und es geht denen in keiner Weise an der Stelle um Sport oder sonst etwas. Das kann später mal dazukommen.
Was würdest du sagen, wenn du, ich habe das auch verfolgt, du hast das selber angesprochen, du warst drüben und hast in Orlando, warst dabei auf der Messe, glaube ich, ne? Hatte ich bei LinkedIn auch
Vielen
gesehen.
Jahren.
Genau, ja, wo das scheint ein jährlicher Pflichttermin für dich zu sein, entnehme ich dem, ne?
Definitiv.
Was würdest du sagen, wie weit sind die uns voraus in Amerika mit diesen ganzen Themen?
Oh, in Jahren ausgedrückt würde ich mal sagen, mindestens 5, eher 10. Jetzt sollte man aber eins nicht vergessen.
Tut erstmal weh, aber ich meine, es bringt ja nichts, wenn man nicht die Realität da vielleicht ein bisschen der ins Auge schaut, ne?
Ja, das ist das eine. Und das zweite ist ja auch, ich sage immer, First Mover zu sein hat ja nicht nur Vorteile. Das beste Beispiel zeigt sich bei jedem Hurricane in den USA. Die USA haben ihre Telekommunikationsleitungen relativ früh installiert, aber überirdisch. Wir in Deutschland haben uns ein bisschen später, aber dann für unterirdisch entschieden. Deswegen sind wir so ein bisschen klimaresistenter. Also das ist nicht immer nur ein Nachteil. Ich glaube, wir sollten auch da ein bisschen unterscheiden, zu sagen, die USA sind einfach mit weitem Abstand der größte Golfmarkt, den es auf dieser Erde gibt. Was wir aber definitiv von dort sehr gut lernen können, ist diese Mentalität des Try and Error. Also einfach mal zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus. Und das finde ich das Großartige dort, dass eben tatsächlich auch Anlagen, die man gemeinhin so ein bisschen für traditionell hält, dass die sagen, nee, wir gehen mal auf das, was wir da jetzt im Moment so lernen. Ich will ein Beispiel nennen. Ich glaube, Pinehurst ist so eine der Anlagen in den USA, von denen zumindest schon mal sehr, sehr viele Golfer auch in Deutschland gehört haben. Der so ein bisschen, sagen wir mal salopp, das St. Andrews der USA. Pinehurst hat hervorragende 18-Loch-Championship-Courses. Was Pinehurst aber auch hat, ist, die haben mit Jill Hance vor ein paar Jahren einen 9-Loch-Kurzplatz, wie er in Deutschland heißen würde. Die nennen ihn einfach Par-3-Course, entsprechend realisiert. Und dieser Par-3-Course, der Cradle, hat eine eigene voll lizenzierte Bar als, ja, Halfway kann man eigentlich kaum sagen, als Verpflegungsstation. Und an dieser Verpflegungsstation kommt man zweimal auf einer Runde über 9 Spielbahnen vorbei. So, es erinnert so ein bisschen, du hast vorhin gesagt, wir sind in der Masters-Woche. Ich liebe das Zitat von Chichi Rodriguez, der mal gesagt hat, zu seiner ersten Masters-Runde war er so nervös, er hat eine komplette Flasche Rum in sich reingekippt und es wäre die entspannteste 83 gewesen, die er je gespielt hätte. So ein bisschen der Effekt tritt da tatsächlich auch ein. Das heißt, man spielt eigentlich in einem der ja wirklich besten Resorts und in einer Umgebung, die wirklich Golf atmet und lebt durch und durch. Die USGA ist in Sichtweite, die World Golf Hall of Fame ist in Sichtweite. Und trotzdem hat man dieses moderne Gefühl dort eben, man wird da auch nicht starr eingeteilt, so nach dem Motto, es müssen immer 4 sein, was wir ja auch immer im Golf erleben, sondern hey, wenn man möchte, man kann da auch zu 8 spielen, ist ja kein Problem. Die Starter regeln das schon, dass die nächste Gruppe halt mit bisschen Abstand rausgeht. Man findet sich auch teilweise dann, wenn man in kleineren Gruppen startet, irgendwann läuft man auf und dann wartet man nicht stur, bis die vor einem wieder die Bahn gespielt haben, sondern hey, komm, lass uns doch zusammenspielen. Und spätestens, wenn man an der Bahn Drink gemeinsam nimmt, ist eben auch eine Ebene da. Und das muss ja auch nicht immer Alkohol sein. Also das möchte ich ganz deutlich hervorheben. Aber es geht eben um dieses gesellige Thema und es spricht sich halt mit dem Getränk üblicherweise ein bisschen leichter als ohne Getränk. Das ist in der Gesellschaft überall so. Und ich glaube, was wir einfach wirklich bei den USA sehen sollten, ist, man ist dort deutlich offener, was Investitionen in Technik betrifft. Da gibt es ein Thema, was ich wirklich gerne immer heranführe, oder eigentlich zwei. Das erste ist dynamische Preisgestaltung. Greenwing kommt aus Frankreich, ist mittlerweile bei allen öffentlichen Campersportsanlagen im Einsatz. Walt Disney Golf nutzt das ganze Thema, also die sind mega erfolgreich dort. In Deutschland Fehlanzeige. Überwachung der Spielgeschwindigkeit. Der Weltmarktführer hat sogar einen deutschen Mitgründer und CEO, den Bodo Sieber, Tech Marshall. Kommt in Deutschland nie rein.
Und wieso kommen die, wieso, woran liegt das aus deiner Sicht?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen die Mischung aus unbekannt auf der einen Seite und auch ein bisschen die Scheu davor, was auszuprobieren. Und dann auf der anderen Seite eben immer, du hast das ja auch mal so ein bisschen angedeutet, tatsächlich, ja, aber das kostet ja alles. So, und dass man beispielsweise durch dynamische Preisgestaltung Rabattsysteme ablöst und sehr flexibel reagieren kann, wohingegen ich bei den Rabattsystemen in der Regel zu Saisonbeginn festlege, was der Kunde nächsten Sonntag im April an Greenfee zahlt oder nicht. Das ist eigentlich genau das, was man ja nicht möchte. Sag mal, man sieht das ein bisschen im Moment an dem fast schon verzweifelten Versuch in Deutschland, wie wir die aktuell steigenden Benzinpreise in den Griff kriegen. Und ich sage immer, es gibt ein fürchterliches Learning daraus. Benzinpreise passieren eben auf einem Markt und nicht auf einer politischen Willensbildungsebene. Und das ist eben genau das. Wenn es nächsten Sonntag regnet, dann werden die Leute vielleicht auch bei einem Rabatt nicht unbedingt auf die Golfanlage gehen. Aber ich habe das tatsächlich einmal selbst erlebt. Es war bei uns überall im Umkreis, waren Clubmeisterschaften. Ich hatte aber keine Lust, eine Clubmeisterschaft zu spielen. Ich wollte einfach eine entspannte Golfrunde spielen. Und so fand ich dann den einen Club, der noch im Umkreis zugänglich war, und stell dann fest, auch an diesem Tag akzeptiert der entsprechend Nachlasssysteme. Und ich habe gesagt, mein Gott, ihr verschenkt heute wirklich jede Menge Ertrag. Und würde man allein diese Nachlässe etwas mehr investieren in die Frage, wie kann ich das Erlebnis des Kunden verbessern, dann hätten wir, glaube ich, eine Menge gewonnen. Und es sind so diese ganzen kleinen, ja, wie das immer so schön im Englischen heißt, Bits and Pieces, die einfach das Erlebnis ausmachen. In amerikanischen Privatclubs, ich habe wirklich den großen Vorteil und die Ehre, dabei sehr vielen auch zu Gast sein zu dürfen, da gehört freier Kaffee auf der Runde absolut zum Basislevel für Mitglieder. Wer mal bei dem Austragungsort des diesjährigen Solheim Cups bei Bernardus in den Niederlanden ist. Bernardus hat auch ein Weingut in der Nähe von Carmel in Kalifornien. Die haben die Weine bei sich in den sogenannten Comfort Stations, sodass man auch davon eben auf der Runde profitieren kann. Und das wird nicht extra abgerechnet nach Gläsern oder Flaschen oder Gott weiß was, sondern auch einfach weiß, Menschen, die auf diesen Anlagen spielen, die wissen schon, dass sie jetzt hier keine Party machen. Das funktioniert. Ich glaube wirklich, das ist so ein bisschen das, weswegen wir hinterher sind, weil natürlich diese Scheu, Neues auszuprobieren und zu implementieren, sorgt natürlich dann einfach für eine ganz normale Zeitverzögerung. Und irgendwann ist es einfach auch so, dass man feststellt, die haben gar keine Niederlassung in Europa, weil hier das Geschäftsvolumen vielleicht noch nicht so groß ist und konzentrieren sich voll auf andere Märkte, wo die Nachfrage entsprechend dominiert ist. Und damit vergrößert sich dann auch mal relativ schnell der Zeitabstand.
Abschließende Frage dazu. Alles total spannend. Und du sagst ja selber, das sind kleine Mosaiksteinchen, die dann irgendwie zum großen Ganzen zusammenkommen müssen im Idealfall. Das heißt auch, wo wir uns ja gerade mit beschäftigen, dass wir, bei uns heißt das ein Arbeitstitel Projekt Platzvielfalt, wo es um Längen der einzelnen Spielbahnen geht, wo wir auch sagen, so, da kann man doch vielleicht mal versuchen, irgendwie was dran zu machen. Mit einzelnen Pilotclubs probieren wir das gerade aus. Auch das, nehme ich an, trägt aus deiner Sicht dann auch dazu bei, dass sich etwas auch gerade im Punkto, also Erfolg einstellt, dass man eben merkt, dass man vorankommt mit den Schlägen und so weiter und so fort, weil viele Plätze und viele Spielbahnen sind ja einfach sehr, sehr lang für den Otto-Normalverbraucher oder Spieler, wie man so schön sagt.
Also absolut. Ich finde es auch ein ganz wichtiges und auch ein richtiges Projekt, weil man merkt ja erstmal tatsächlich, die Mehrzahl der Menschen in Deutschland sind eben keine Scratch-Golfer. Das heißt, die kämpfen und dann kommen noch Plätze dazu. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren mit Kai Phillips, einem der besten Golfplatzarchitekten, auch mal ein Interview geführt, der auch sagt, die Plätze auf dieser Welt sind in aller Regel für den Hobbygolfer viel zu lang. Und ich sag mal, eigentlich müsste man tatsächlich sogar noch konsequenter hingehen und sagen, wir kürzen auch wirklich Spielbahnen, weil das hat dann auch Auswirkungen auf das Greenkeeping, weil ich habe dann weniger Aufwand. Ich habe mal ein Beispiel präsentiert im Golfmanager. Da hat eine Anlage einen traditionellen 18-Loch-Golfplatz in einen 18-Loch-Par-3-Platz umgewandelt und haben aber dabei entsprechend die Mannschaft im Greenkeeping gleichgelassen und haben dadurch einen Qualitätssprung auch erzielt, der dazu geführt hat, dass die heute für diesen Par-3-Platz höhere Greenfees kriegen als früher für den alten Par-72-Platz. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Thema. Und was wir eben hier merken, ist, das ist so ein schönes Beispiel, dass wir uns von alten Zöpfen trennen sollten. Also ich liebe das auch immer, wenn es dann heißt, der deutsche Golfer spielt von Gelb. Ich liebe das deswegen, weil wer mal international auf einem Jack Nicklaus Golfplatz gespielt hat, der weiß, dass da sozusagen die Champion Tees immer nach dem Golden Bear gekennzeichnet sind. Ja, und Gelb und Gold ist dann in der Farbe nicht mehr so unterschiedlich. Und wenn ich dann eben sehe, dass dann vielleicht der deutsche Senior, nein, ich spiele immer von Gelb, vom Championship-Team losspielt und das vielleicht auf dem Platz wie dem PGA National, der hat dann wenig Freude. Und ich glaube, das ist wieder so dieses schöne Thema. Es ist ja bekannt, ich bin ein wahnsinniger Verfechter des Themas Customer Experience. Das Erlebnis ist, wir haben Menschen, die spielen in ihrer Freizeit Golf. Und in meiner Freizeit möchte ich mich nicht ärgern. Und ich empfehle auch beispielsweise Golfanlagen immer so ein bisschen zu schauen, wie viele ihrer Mitglieder sind denn wirklich sportlich unterwegs und nehmen auch regelmäßig an Turnieren teil und wie viele haben eine ganz andere Motivation, golfen zu gehen. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene. Das kann Gesundheit sein, das kann Geselligkeit sein, das kann Familie sein, alles, was es da gibt. Aber was eben hier ein ganz wesentlicher Treiber ist, ist sich einfach eben die Frage zu stellen, zu sagen, worüber freue ich mich als Golfer? Freue ich mich, wenn ich heute zum ersten Mal statt einem Triple Bogey nur ein Double Bogey gespielt habe? Oder freue ich mich, wenn ich mein erstes Birdie an einer Bahn gespielt habe? Und meine persönliche Erfahrung ist, auch wenn wir alle keine Profis sind, aber wir freuen uns doch über ein Birdie oder gar auch mal über ein Eagle. Also warum geben wir den Leuten nicht die Chance? Und es geht doch nicht darum, dass sie sich ärgern sollen, weil sie eigentlich wissen schon am Tee, das kann ich nicht schaffen. Ich habe früher mal in meinem Heimatclub der damaligen Zeit habe ich sehr viele Tiger- und Rabbit-Turniere mitgemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer entsetzt, wenn dann Jugendliche, weil sie männlich waren, von Gelb spielen mussten. Und der Brüller war zwei Spielbahnen unvergessen in dem Club. Das waren die Bahnen 3 und 4 auf diesem Platz. Bahn 3 war ein Paar 5 mit 550 Meter Länge und Bahn 4 war ein Paar 3 mit 215 Meter Länge. So, wie sollen die das denn bitte sehr bewältigen? Die haben klasse gespielt. An dem Paar 3 konnte ich dann wenigstens immer als Tiger sagen, hey, komm, probier gar nicht erst von vornherein vom Tee aufs Green. Geh doch mit zwei Schlägen. Zwei Schläge zum Grün, zwei Putts bist du mit dem Bogey. Da sensationell für das, was du brauchst. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist tatsächlich, dass wir den Golfanlagen so ein bisschen den Rücken stärken, zu sagen, es ist jetzt auch keine Option mehr für manche Golfer, sondern man muss dann auch so eine Art Weisung fast schon ausüben, zu sagen, so, und auch wenn du bisher immer von Gelb gespielt hast, erstens, Gelb haben wir nicht mehr, das ist jetzt Abschlag B oder Abschlag A, wie auch immer, oder auch der 68er gibt ja im internationalen Bereich eben sehr stark dieses Modell mit den Hektometern, gerade in Skandinavien, und dass man dann eben hingeht und sagt, so, und jetzt bitte spiele von diesem Abschlag, weil das ist der zu dir passt. Wir werden da immer noch entsprechende Abweichungen erleben, denn ihr macht das ja genau wie die Kollegen von der USGA, indem man die Schlagweite mit bestimmten Schlägern zugrunde legt. Mhm. Und wir haben ja vorhin mal über Off-Course-Golf gesprochen. Ich kenne ein paar Anlagen, wo die Mitglieder nach den ersten Erfahrungen mit Range-Systemen gesagt haben, die messen nicht akkurat. Und doch, sie messen akkurat. Aber es gibt, glaube ich, in Deutschland kaum etwas, was stärker überschätzt wird als die eigene Schlagweite. Also wenn ich Golfer frage, wie weit drivet ihr denn? Und ich höre dann immer Werte, also mindestens mal 200 Meter Carry. Und ich sage, wow, großartig. Ich frage auch gerne dann mal, wenn ich unterwegs bin und man sucht einen Ball, suchen wir da, wo er liegen wird oder da, wo er liegen soll. Das macht nämlich durchaus ein paar Unterschiede. Also das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und ich glaube wirklich, wir sollten einfach Dinge fördern, die Menschen in die Lage zu versetzen, noch mehr Spaß auf einer Runde zu haben und nicht frustriert zu sein. Und das ist für mich wirklich das Credo, was eine Golfanlage verfolgen sollte. Und das ist viel wichtiger als so eine Frage für mich, so nach dem Motto, welche Mitgliedschaftsmodelle gibt's oder alles, was dazugehört. Wir werden die Menschen zum Golf bringen, wenn sie Spaß haben auf unseren Anlagen. Wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir bei dem riesigen Freizeitangebot heute einfach schlechte Karten.
Danach kann nichts mehr kommen. Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war total spannend, hat mega viel Spaß gemacht. Müssen wir auf jeden Fall wiederholen.
Sehr gerne.
Ich danke dir für deine Zeit. Ja, genau. Und wir Wir sehen uns bestimmt bald und bleib gesund vor allem. Vielen Dank.
Danke sehr. Hat Spaß gemacht ebenso. Ich freue mich auf ein weiteres Mal.
Ciao, ciao.